Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Martina, welchen Tipp kannst du mir geben, wenn ich das nächste Mal beim Autokauf einen besseren Preis aushandeln möchte als Käufer?
Ja, der beste Tipp ist, fängt eben schon vor diesem Autohaus an. Und zwar solltest du mindestens 3-4 weitere Angebote im Petto haben und jetzt nicht gerade dein Wahlautohaus, wo du sowieso das Auto wahrscheinlich kaufen willst, als erstes nehmen, sondern möglichst dann als letztes. Das heißt, du holst dir 3-4 Angebote und dann hast du in der Regel erstens ein gutes Feeling für den Markt, für das Auto, und zweitens bist du einfach viel souveräner, weil du dann vielleicht gerade noch das letzte Quäntchen raushandeln kannst. Wenn du allerdings alternativlos reingehst und brauchst dringend ein Auto, also Autoverkäufer sind schon ganz fit, das riechen die und das merken die, und dann hast du halt schwere Karten, da hast du ein schweres Los. Und deswegen nie alternativlos zum Autokauf.
Super, Martina. Dafür hat es sich schon gelohnt, mit dir heute im Podcast zu sitzen. Vielen Dank dafür. Und wie die Hörenden wahrscheinlich vermuten, es geht heute hier um das Thema Verhandlung. Ich habe hier die Verhandlungsexpertin eingeladen, Dr. Martina Pesic. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Ich war gleich angetan von dem, wie du dich vorstellst. Aber bitte, das kannst du selbst am besten. Wer bist du?
Ja, vielen Dank. Genau, Verhandlungsexpertin, Expertin für Value Selling und Verhandlungsführung. Warum? Weil ich einfach überzeugt bin, dass Verhandlungen umso smoother, umso angenehmer laufen, je besser wir es verstanden haben, den Mehrwert, den wir an den Tisch bringen, davor schon gut zu entwickeln und so aufzubauen, dass er wirklich relevant ist für die anderen Seite. Wenn die andere Seite versteht, was ich an den Verhandlungstisch bringe und das als wertvoll ansieht, wird sie eher weniger dazu tendieren, mit mir in eine harte Verhandlung einzusteigen. Und das ist letztendlich auch meine Maxime. Darüber kann man auch beziehungsorientiert verhandeln und trotzdem sehr ambitionierte Ziele erreichen. So, vielleicht 2-3 Worte zu meinem Background. Ich habe über Emotionen in Verhandlungen meine Doktorarbeit geschrieben, war dann in verschiedenen Funktionen, Einkauf, Vertrieb, M&A, und habe da immer die kritischen Verhandlungen geleitet. Dann habe ich meine eigene Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Verhandlungsführung und Value Selling gegründet und in der Zeit auch angefangen, als Dozentin zu arbeiten, tätig zu sein an der European Business School und im Executive-Programm Global Certified Negotiator an der Universität St. Gallen. Seit diesem Jahr, genau 2025, bin ich LinkedIn Top Voice, also eine der wenigen Frauen weltweit, die von LinkedIn mit der Top Voice, mit der offiziellen Top Voice ausgezeichnet wurde. Und ich habe die große Ehre und die große Freude, meine Leidenschaft, also das, was quasi meine Berufung ist, auch zu leben und darin mich auch zu verwirklichen und Klienten dabei zu helfen, bessere Verhandlungen zu führen, in Coachings, in Gruppentrainings, als Interim-Managerin begleitend, als Verhandlungsführerin am Tisch, im Tandem oder auch als Keynote-Speakerin mit inspirierenden Impulsen, die Menschen in Verhandlungen wirklich weiterbringen. Immer mit der Mission zu zeigen, dass man keine Angst braucht oder keine Angst haben muss vor Verhandlungen, sondern dass Verhandlungen auch wirklich Spaß machen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast schon gesagt, keine Angst vor Verhandlungen, weil ich merke, dass bei meinen Kundengesprächen, dass viele immer einen hohen Respekt davor haben. Also, wie kann ich mich vorbereiten? Wie werde ich da in den Schwitzkasten genommen? Also, wir kennen alle noch den Lopez-Verhandler aus der Automotive-Branche. Also, aus dieser Zeit stammen ja auch ganz viele dieser Annahmen. Wenn man in Verhandlungen eintritt, dann wird man von der Gegenseite wirklich in die Mangel genommen. Die Tricks kennen wir doch. Also gibt es noch diese typischen Tricks? Wir hatten im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass man eben den Verhandlungspartner ohne Getränk in den Raum führt, dass man ihn unnötig warten lässt, dass man die Heizung aufdreht, gegen das Licht setzt. Das sind alles so Dinge, die ich immer schon mal wieder gehört habe. Sind das noch so die Verhandlungsstile, die heute angewandt werden?
Naja, also das, was du beschreibst, das sind ja alles Machtdemonstrationen oder zumindest Versuche, die andere Seite als quasi vermeintlich ohnmächtiger darzustellen. In so Fällen sage ich immer, naja, solange der Verhandlungspartner, also dein Verhandlungspartner am Verhandlungstisch sitzt, hat er ein Interesse. Das heißt, er braucht dich, um sein Ziel zu erreichen. Das Daran würde ich immer denken, egal wie rough manchmal auch die Situationen sind. Und die, um deine Frage zu beantworten, sind erfreulicherweise deutlich zurückgegangen. Das heißt, wenn ich mir überlege, als ich vor knapp 20 Jahren mit Verhandlungsführung, also mich angefangen habe, mit dem Feld zu beschäftigen und Verhandlungen zu führen, war der Ton schon nochmal deutlich rauer, also gerade im Einkauf. Und die Beispiele, die du jetzt zitiert hast oder die du jetzt gerade vorgebracht hast, waren gang und gäbe. Und ich dachte damals schon, das kann nicht richtig sein. Denn letztendlich bin ich überzeugt davon, so ein Verhalten kann funktionieren, wenn ich tatsächlich in dieser Situation die besseren Karten habe. Aber sobald sich das Blatt hier einmal wendet und ich einmal schlechtere Karten haben sollte oder eben nicht mehr ganz so mächtig bin in Verhandlungen, dann wird die andere Person in diese Kerbe reinschlagen. Und da kann man sich sicher sein, weil wir den Menschen ein solches Verhalten, also quasi wenn wir unser Gesicht verlieren in Verhandlungen, das verzeihen wir der anderen Person viel, viel weniger oder viel, viel schwerer, als wenn wir finanziell mal einen Euro hin oder her weniger oder mehr gezahlt haben, je nachdem, auf welcher Seite wir sind. Aber ein Gesichtsverlust, eine Machtdemonstration, die wirklich auch bei uns zu einer peinlichen Situation führt, da sinnen wir dann auf Rache und schauen, dass wir das nächste Mal bei nächster Gelegenheit das heimzahlen. Deswegen halte ich es persönlich nicht für eine nachhaltige Strategie. Und erfreulicherweise sehe ich auch an den Verhandlungstischen von heute immer seltener dieses Gebaren. Natürlich probiert man trotzdem noch durch Tricks und Kniffs die andere Seite an den Wand zu ziehen oder in seine Interessenlager zu ziehen. Allerdings nicht mehr mit ganz so plumpen Mechanismen, die eben ganz eindeutig aus der Zeit, aus der Ära noch kommen. Also da sind wir heute deutlich besser unterwegs.
Also ich bin ja in einer glücklichen Situation, da ich ja eine Dienstleistung verkaufe und das ja auch nicht in einem hohen Umfang, also den Auftraggebern gegenüber zumindest, bin ich auch selten in Situationen zu verhandeln. Aber ich kann mich schon an Situationen erinnern, wo ich jetzt vielleicht nicht Rachegelüste, aber schon Wut entwickelt habe, wenn dann Kunden einen hinzitieren, um dann entgegen der Vorannahme damit einmal mit einer Preisnachverhandlung zu kommen und dann auf die Frage so, wo ist jetzt der Spielraum? Und es gibt keinen Spielraum. Also wir sogar in einem Fall mal gesagt haben, okay, dann würden wir jetzt vorschlagen, wir trinken unseren Kaffee zu Ende und dann bestellen Sie uns bitte ein Taxi, dann fahren wir wieder nach Hause. Wo ich dann dachte, wow, was für ein Unvermögen, für ein Ungeschick. Aber das war eine einzige Situation meiner 25-jährigen Selbstständigkeit. Ansonsten eher, wie ich es manchmal wahrnehme, ich sag mal so eine formalisierte Sturheit des Einkaufs. Ich hoffe, dass ich jetzt niemandem auf die Füße trete. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ist mal so Situationen, wo dann HR oder Vertriebsleitungen eher sagen, Herr Hering, wir sind uns einig, nur damit Sie vorgewarnt sind, es wird sich nochmal der Einkauf melden. Achten Sie bitte auf dieses und jenes. Da bekomme ich also Tipps, wie ich dann dem Einkauf sozusagen entgegentrete. Also ganz, ganz merkwürdige Dinge. Also naja, okay. Also ich habe eher den Eindruck, dass es eher Züge der übrig gebliebenen Formalisierung sind. Wie erlebst du das oder deine Kunden das? Was erzählen die?
Also Armin, ich finde das total spannend. Wenn ich gerade drüber nachdenke, tatsächlich verhandelt niemand mit mir. Ich weiß auch nicht, warum.
Das traut sich keiner.
Könnte vielleicht an meinem Background liegen. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischung wahrscheinlich aus dem Respekt vor meinem Background. Also ich habe ja nichts, also man kann gerne mit mir verhandeln. Der Punkt, und der steht und bleibt, und der ist ja für dich relevant, wie für alle anderen auch, die viel gebucht sind. Ich habe halt nur eine Zeit zu vergeben und da überlege ich mir jetzt schon ganz gut, wo ich meine Lebenszeit reinstecke und ob mich jemand nervt oder nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in der Hinsicht. Ne? Also es ist ja schon, wenn man sich dann eines Kunden annimmt, so geht es mir zumindest, dann stecke ich mein ganzes Herzblut rein. Und ich glaube, das merken die Kunden auch. Deswegen gibt es, also ich glaube, das ist zum einen ein Grund, warum nicht verhandelt wird. Klar, natürlich diese Angst vor wahrscheinlich, okay, das könnte eine peinliche Situation werden, wenn ich jetzt mit der Verhandlungsexpertin versuche, ihren Satz zu verhandeln. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass das tatsächlich aus meiner Maxime herangeht. Denn das, was ich anderen beibringe, das lebe ich ja selber auch. Das heißt, wenn man mich einmal in in so einem ersten Call oder auch in so einer Angebotsdefinition und Angebotspräsentation erlebt, dann hat man ja schon die beste Kostprobe, was ich den Sales und was ich den, was ich dann auch den Einkäufern oder den Vertrieblern dann auch beibringe. Das heißt, den Mehrwert wirklich herauskristallisieren, erst einmal wirklich zuhören, verstehen, mit eigenen Worten paraphrasieren, was die andere Seite sagt. Und je besser du den wunden Punkt getroffen hast, das, worum es der anderen Seite wirklich geht und hier maßgeschneidert auch eine Lösung findest, dann passt das doch wie die Faust aufs Auge und dann den ROI auch noch klar herausarbeitest, dann frage ich dich, Armin, was gibt es denn da noch zu verhandeln letztendlich? Und genau so ist es dann auch ganz häufig in meiner Wahrnehmung. Das heißt, ich glaube, es ist die Kombination aus den Mehrwert wirklich gut herauskristallisieren, ein Angebot so maßgeschneidert zu erstellen. Und das ist natürlich auch etwas Vorarbeit, gebe ich zu. Das ist auch nicht jeder bereit zu tun. Aber ich investiere ja auch in Kundenbeziehungen. Das fängt bei mir schon vor der tatsächlichen Kunden, vor der tatsächlichen Akquise dann auch an oder vor der tatsächlichen Buchung auch an, weil ich den Kunden auch ein gutes Gefühl geben will. Das heißt, es ist ja auch immer ein Entscheidungsprozess. Und wie wir wissen, werden Entscheidungen zunächst emotional getroffen und erst dann rational begründet. Und wenn Sie ein gutes Gefühl im Prozess haben und da schon wissen, okay, sie engagiert sich so stark für uns und unsere Themen und hat wirklich ein ehrliches Interesse, einzusteigen und zu verstehen und dieses Thema zu lösen und den Knoten hier wirklich zum Platzen zu bringen. Was gibt es denn dann noch für Alternativen? Ne? Dazu muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich im Nischenmarkt, auf meinem Level gibt es natürlich nicht ganz so viele Alternativen, das kommt noch dazu. Und wenn es dann noch maßgeschneidert wird, dann ist es wirklich in Anführungsstrichen alternativlos. Ich meine es im besten Sinne, alternativlos hört sich ja manchmal auch ein bisschen hart an, aber es ist ja auch schön, wenn man dann eine wirklich gute Lösung hat, die auch perfekt zu den eigenen Bedürfnissen passt. Also ich glaube, die Kombination aus Mehrwert gut herausarbeiten, sich die Mühe zu machen, den Kunden zu verstehen, einzusteigen, dann passgenau so darzustellen mit einem stimmigen ROI und eben, das ist jetzt ein bisschen speziell auf meinen Fall, mit einer Verhandlungsexpertin verhandelt man wahrscheinlich einfach, wenn man eh schon Angst vor Verhandlungen hat, dann macht man das in dem Fall vielleicht noch etwas ungerner, sage ich mal, oder traut sich da vielleicht noch weniger ran.
Also Ich glaube schon, dass die Menschen dann einen gewissen Respekt davor haben, dich auf das Thema Konditionen anzusprechen. Ich glaube aber nicht, dass du Angst einflößen bist. Ganz im Gegenteil, ich habe dich ganz anders kennengelernt, sondern wie du sagst, über den Nutzen, so geht's mir auch. Ich bin jemand zum Beispiel, der immer sagt, hey, im Erstgespräch haut eure Kondition raus. Ja, nein, den Preis soll man am zuletzt nennen. Ich sag, was macht denn für ein Geheimnis um euren Preis? Nennt doch euren Tagessatz, nennt euer Honorar, nennt eure Leistung, weil ich sag mal, wenn ich im Erstgespräch nicht in irgendeiner Weise ansatzweise überzeuge, dann macht's ja keinen Sinn, weiterzusprechen und deine Lebenszeit zu investieren. Nein, Martina, ich habe auch nie meinen Tagessatz verhandeln müssen. Es gab immer mal Kunden, wo ich im Erstgespräch dann feststellte, der Kunde ist nicht bereit, dieses Honorar zu zahlen. Dann war bei uns aber auch relativ klar, der kann an einer IHK oder Volkshochschule glücklich werden, aber eben nicht bei mir.
Genau, dann passt es ja auch. Das ist ja, finde ich, auch nicht schlimm.
Ja, es ist völlig in Ordnung. Also ich bin mit allen fein. Genau. Also ich sag mal, ich bin dann eher bereit, bei einer Studentin, die auf Berufssuche ist, dann zu sagen, komm, was bist du bereit zu bezahlen? Mein Tagessatz oder mein Stundensatz liegt bei X. Ich sag, du, feel free. Schreib auf die Rechnung oder schreib mir einen Betrag, auf den du imstande bist zu zahlen, der für dich okay ist. Und wenn es irgendwie 50 Euro die Stunde ist, ist es mir doch egal, ne, in dem Fall. Wenn ich damit einer jungen Studierenden helfen kann, eine Berufsentscheidung zu treffen, alles okay. Aber nicht bei einem Unternehmen. Da sage ich eben ganz klar, Tagessatz ist X, Honorar Y. Nur eben, was ich eben ansprechen wollte, sind dann eher so Kleinigkeiten, Piefigkeiten, wo ich mit einer Einkaufsabteilung gesprochen habe und die sagt, nein, wir zahlen nur Bahnklatt zweite Klasse. Ich sage, ich fahre nur erste Klasse. Können wir jetzt lange diskutieren, mache ich nicht. Ja, nee, das kriege ich aber nicht durch. Ich sage, gut, dann rechne ich halt die Kilometerpauschale ab. 80 Cent den Kilometer Pkw, das kommt aufs Gleiche raus. So, dann fahre ich immer noch besser. Also da denke ich immer, das klingt dann so piefig, ne? Seitens der Einkaufsabteilung.
Also es gibt ja schon, es ist ja schon in Ordnung. Also ich meine, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, man arbeitet ja auch und das muss ja schon auch irgendwie gegeben sein. Also ich denke, darüber den Mehrwert zu definieren, es ist ja auch, ich finde, es ist ein respektvolles Miteinander auf beiden Seiten. Und also es ist völlig, finde ich, völlig in Ordnung, wenn man eine gewisse Arbeitsfähigkeit auch auf dem Weg, sonst müsste man ja den Stundensatz auch berechnen, also was durchaus üblich ist. Also dann meinetwegen zweite Klasse führt halt dazu, dass ich halt die Zeit nicht für die Vorbereitung optimal nutzen kann. Der Stundensatz bleibt trotzdem der gleiche beispielsweise. dann auf der anderen Seite ist es halt, wenn man ein gewisses Niveau hat, eine gewisse Qualität auch liefert und die auch bekannt ist, man dafür einen Namen hat, es zahlt sich immer aus. Ich denke, auf beiden Seiten, wenn man eine gewisse Großzügigkeit an den Tag legt, ja, wir gehen doch auch die Extrameile, so habe ich dich jetzt auch erlebt und so schätze ich dich auch ein. Wir gehen die Extrameile und ich habe es, wie gesagt, auch noch nie erlebt, dass der Kunde jetzt wegen einer Reisenkosten-Thema da irgendwie auch empfindlich war, wobei ich dann fairerweise auch sagen musste, da gucke ich schon selber auch, wo kommt tatsächlich der Mehrwert hin, und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, rechtzeitig weiß, wann ich einen Termin habe, ja gut, dann buche ich zwar erste Klasse, aber halt einen super Sparpreis, der dann einfach deutlich günstiger ist als zweite Klasse, und dann habe ich noch eine Bahncard 25 und dann ist es tatsächlich unterm Strich sogar günstiger, wenn es jetzt darum geht. Aber es geht ja um die Signalwirkung, ne? Also das ist, wenn ich es weiß, zum Beispiel, wenn ich die festen Zeiten weiß, dann plane ich das so ein und dann muss der Kunde nicht unnötig mehr zahlen. Wenn ich aber weiß, der Kunde wünscht, dass ich länger bleibe und ich muss halt einfach gucken, wie lange ich dann bleiben kann, wann ein guter Zeitpunkt ist, dass ich beispielsweise nach einer Keynote dann gehe, dann kann es eben auch sein, dass es eben mehr größeren Mehrwert hat, wenn ich ein flexibles Ticket habe, wo ich einfach auch zu einem guten Zeitpunkt, der sich für beide Seiten stimmig anfühlt, dann auch aufbreche, ne, beispielsweise, dass wir gemeinsam diese Flexibilität haben. Also um es jetzt einfach mal an dem Punkt auch festzuhalten, ne, das ist okay. Schon extrem wichtig, finde ich, dass man da miteinander auch einen guten Weg hat.
Jetzt mal eine Frage, Martina, mal zurück wieder zu unseren normalen Honoraren, also nicht zu Nebenkosten. Mhm. Ich werde immer wieder gefragt im Dienstleistungssektor, also Menschen, die wie du und ich Zeit gegen Geld tauschen, Mengenrabatt, ja oder nein? Mhm. Ein Kunde bucht bei dir nicht 10 Tage, sondern 50 Tage. Mhm. Mengenrabatt, ja oder nein?
Mhm. Also ich finde, das ist so ein bisschen, du musst ja, das, also Mehrwert gibt es ja auf beiden Seiten, finde ich, ne? Also für mich ist es tatsächlich, bei mir zahlt man nicht den gleichen Satz, wenn man mich ganz flexibel bucht, versus wenn man jetzt wirklich ein halbes Jahr oder Jahr mich durchbucht. Ne? Das ist, warum? Weil es, und da bin ich auch ganz transparent, das heißt, man muss hier nicht mit mir verhandeln, sondern ich bin da sehr partnerschaftlich unterwegs, weil ich sage, mir macht das persönlich auch mehr Spaß, weil ich dann meine Kunden, meine Klienten schon kenne. Wir haben A, keine Einstiegszeiten mehr, das heißt, es geht relativ gut voran. Auf der anderen Seite habe ich halt für diese Anzahl an Tagen, und das sind dann schon noch mehrere Tage im Monat, habe ich letztendlich auch keine weiteren Akquise-Aufwände mehr. Ne? Also das heißt, das läuft durch, wir kennen uns, das läuft einfach weiter, da weiß ich, das ist zuverlässig, man hat eine Partnerschaft, es funktioniert, man kennt sich, und das ist für mich einfach auch ein gewisser Mehrwert. Und aus solchen Beziehungen, die werden in der Regel dann wieder verlängert etc. Ne? Man muss natürlich wissen, was für ein Satz, und das muss stimmig sein im Gesamtangebot. Und so haben eben beide Seiten auch einen Vorteil, ne? Also das quasi A, dieses, man kennt sich, man lässt sich aufeinander ein, man weiß, was man zu erwarten hat, das ist sicherlich ein Vorteil auf beiden Seiten. Dann natürlich A, die Sicherheit im Investment, man weiß, wie viel auf einen zukommt, aber eben auch die Verpflichtung, ne? Das heißt beim Kunden auch, dass er sich verpflichtet, eben diese Tage abzunehmen für einen gewissen Zeitraum, ne? Ich habe es noch nie erlebt, dass wir die nicht vollgekriegt haben, weil immer irgendwas hochploppt, und gerade bei Verhandlungen, was ich ja häufig auch mache, ne? Also ich mache ja Coachings und Sales, also von Einkäufern, von Vertrieblern, dann schaue ich mir an, was sind so die Muster, die sich ergeben, mache dann daraus wirklich maßgeschneiderte Trainings, wo ich dann sage, okay, das macht didaktisch mehr Sinn, dass wir auch Interaktion machen, vielleicht auch mal Simulationen machen. Und dann gibt es ja in diesem Zeitraum immer auch schwierige Verhandlungen, die aufploppen, oder vielleicht auch interne Karriereverhandlungen für Bereichsleiter, für dann quasi die oberen Ebenen. Und auch da gibt es dann wieder Bedarf, ne? Also die Zeiten kriegen wir grundsätzlich immer voll, und ich habe es sehr, sehr häufig erlebt, das dann einfach weiter verlängert wurde. Und für mich ist es einfach eine Kundenbeziehung, die weiterläuft, wo ich einfach weiß, wie die Menschen ticken, wie ich den größten Hebel habe und wie ich ihnen am besten helfen kann. Und wir können auch sofort, ne, von Minute eins in jedem Coaching, in jedem Gespräch sofort einsteigen. Ich kenne die Begrifflichkeiten, ich weiß, worauf es ankommt. Die Menschen kennen mich, sie vertrauen mir. Und es ist, denke ich mal, ein klassisches Win-Win tatsächlich auf beiden Seiten. Ne?
Prima, ja. Wenn du so viel mit Kunden zusammenarbeitest, dann steigst du ja sehr tief ein. Du lernst die Menschen kennen mit ihren Stärken und Schwächen. Was sind denn so aus deiner Beobachtung so die größten Schwächen, Herausforderungen, Knackpunkte, blinden Flecken? Also wo scheitern viele in Verhandlungen oder fällt es ihnen schwer?
Was ich häufig erlebe, ist die sogenannte Fixed Pay Assumption, also um es jetzt aus der Theorie zu sprechen. In der Praxis heißt das, es geht hier nur um den Preis. Es geht vielleicht höchstens um Preis und Lieferbedingungen. Und das sind eigentlich die zwei einzigen Faktoren, die der Kunde, den Kunden interessieren. Und das heißt, im Endeffekt, der größte Mehrwert, den wir dem Kunden geben können, ist ein Rabatt. Und das ist deshalb so verheerend. Und wirklich am Anfang gibt es bei einem Team von 10 Menschen oder selbst beim Team von 8 Menschen gibt es mindestens 1 bis 2 Personen, die 100% überzeugt davon sind, dass Rabatt der einzige Weg ist und dass man immer einen Rabatt geben muss und dass das quasi der Mehrwert schlechthin ist für einen Kunden. So, das Tragische dabei ist, dass du da mehrere Signale an den Kunden sendest, ja. Und zwar zum einen, ich glaube selber nicht an mein Produkt oder meine Dienstleistung und rabattiere sie deswegen, weil ich glaube, ich glaube selber, es ist überteuert, oder ich glaube, wir bringen nicht den Mehrwert, den vielleicht auch andere bringen. Und zweitens signalisiere ich ja schon, dass ich durchaus bereit bin, auch in eine Preisverhandlung einzusteigen. Und da sage ich dann immer, wir machen die Büchse der Rabatt-Pandora auf. Und das kann halt wirklich, wirklich unangenehm werden, weil der Kunde dann auch verunsichert ist. Okay, wenn der schon, und das erlebe ich immer wieder, dass Salies, also Sales-Vertriebler von sich aus sogar einen Rabatt geben, im schlimmsten Fall, dann sind die Kunden extrem verunsichert, weil sie denken, A, der glaubt nicht an das Produkt, ne? Und B, naja, wenn der von sich aus schon Rabatt anbietet, dann ist doch noch mal deutlich mehr drin. Das heißt, das wird eben kein Mehrwert sein, oder du machst dir das Leben nicht einfach, indem du von Anfang an schon mal kurz einen Rabatt gibst, sondern du machst dir das Leben umso schwerer, weil jetzt wird er natürlich mit seinem ganzen Geschütz in diese geöffnete Spalte der Tür reingehen, die da Rabatt heißt, und wird sie versuchen aufzureißen, ja? Und versuchen hier maximal viel nochmal rauszuholen. Das heißt, du tust deinem Kunden letztendlich auch keinen Gefallen, wenn du rabattierst. Und da muss man erst einmal darüber nachdenken. Das ist einer der wirklichen Themen. Und ein weiteres Thema ist ein Mindset-Thema. Und da geht es tatsächlich, und jetzt wird es tragisch, da geht es tatsächlich darum, dass viele die meisten Menschen vor der eigentlichen Verhandlung schon dazu tendieren, sich selbst runter zu verhandeln. Und das Paradoxe ist, je erfahrener jemand ist und je mehr Expertise er hat, desto eher tendiert er dazu, sich selber runter zu verhandeln. Ja, warum? Alles erlebt hat, was passieren kann. Er hat ja schon alles erlebt, was passieren kann. Er kennt jeden Einwand, er kennt die schwierigsten Kunden, hat schon die schwierigsten Situationen meistern müssen. Und gerade aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Expertise heraus, denkt er sich, komm, ich kürze diesen unangenehmen Prozess einfach ab und komme dann mit einem Angebot, das fair ist, wo der andere doch einfach nicht anders kann, als direkt zuzuschlagen. Das heißt, ich kürze den ganzen Prozess ab und dann kommen wir schon zu einem guten Ende. So, und das Tragische brauche ich dir nicht zu sagen, was dann passiert. Du steigst ein mit diesem realistischen Preis. Die andere Partei hat ja gar nicht mitbekommen, dass du bereits in einer sehr, sehr intensiven Vorverhandlung mit dir selbst warst, sondern denkt, dieser erste Preis, den du genannt hast, ist quasi das Erstangebot und da ist doch immer Luft drin. So, die andere Partei sagt sich also, prima, prima, super, jetzt steigen wir in die Verhandlung ein, und ist dann irritiert, wenn du nicht bereit bist, weiter runterzugehen und dann starr auf deinem Punkt beharrst, weil du dann wiederum denkst, Mensch, jetzt bin ich doch quasi hier schon halb ausgezogen, habe eigentlich nichts mehr zu bieten, und der kommt jetzt noch mal weiter mit irgendwelchen Forderungen. So geht's nicht. Das heißt, du bist irritiert, weil du denkst, was soll das? Ich komme hier mit einem fairen Angebot und der versucht, mich weiter runter zu verhandeln. Der andere denkt, boah, der ist krass starr, kommt gar nicht auf mich zu, zeigt sich null flexibel, so kann ich mit ihm nicht verhandeln, und ihr seid beide unhappy. Und deswegen sage ich, geht mit einem ambitionierten Ziel in die Verhandlung, verhandelt nicht schon vor der Verhandlung gegen euch, nicht nur für euch selbst, weil ihr werdet nie mehr bekommen als die erste Zahl, die ihr in der Verhandlung nennt, von eurer Seite. Und zweitens, damit euer Verhandlungspartner deutlich zufriedener ist, weil er dann noch ein bisschen mehr Spielraum hat, euch und ein bisschen mehr Zufriedenheit und dieses Wohlgefühl, euch runterverhandelt zu haben. Und das hat er halt nicht, wenn ihr ihm diesen Spielraum nicht gebt.
Also am Anfang hart reingehen und dann sich nachgiebig zeigen, verhandlungsbereit zeigen.
Na, Das auch nicht. So, jetzt auch nicht nachgiebig sein. Ja, genau. Jetzt steigen wir schon richtig in die Strategien und Taktiken ein. Das ist auch schön. Möglichst schon versuchen, möglichst in Anführungsstrichen hart zu bleiben. Ne? Weil wenn du dann zu schnell nachgibst, dann hast du wieder so eine Downward-Spirale nach unten und landest dann wieder in deinem Walkaway-Punkt, beziehungsweise in dem Punkt, an dem du quasi nichts mehr herzugeben hast. Ne? Also an dem Punkt, wo es für dich tatsächlich sinnvoller wäre, aufzustehen und zu gehen. Das heißt, da hast du ja auch nichts erreicht. Ne? Also Step 1, ambitioniertes Ziel setzen, damit bitte auch einsteigen, nicht davor runterverhandeln. Und Punkt 2 ist sicherstellen, dass du immer auch bei diesen ambitionierten Ziel bleibst. Und wie machst du das sinnvoll? Die andere Seite wird garantiert mit irgendeinem Zugeständnisforderung auf dich zukommen. Das heißt, sie verhandelt dich ohnehin runter. Du brauchst, Klammer auf, brauchst nicht vor der Verhandlung gegen dich selbst zu verhandeln. Das heißt, sie kommt mit irgendeiner entweder normalen oder absurden Forderung. Das ist egal. Das macht nur die Differenz ein bisschen größer. Was du machen musst, ist, du musst von deiner Seite mit einer anderen Forderung antworten. Das heißt, du musst dich wieder auf dieses Level hochbringen. Sonst wird es immer weiter nach unten gehen. Ne? Weil wenn du einmal nachgibst, merkt sie, oh, da ist ja noch mal mehr Luft drin. Dann fragt sie noch mal mehr. Dann wird sie noch mal zugeständig. Sonst geht es immer weiter runter. Das heißt, du musst parieren mit einer eigenen Forderung. Das ist der beste Weg, wie du möglichst lange ein ambitioniertes Ziel noch halten kannst. Und wenn ich euch hier was mitgeben kann, sind es wirklich die drei Wörtchen quid pro quo. Was meine ich damit? Nichts herschenken, ohne selber was dafür zu bekommen. Das ist die beste Möglichkeit, wie ihr möglichst lange an einem ambitionierten hohen Ziel festhalten könnt.
Also das finde ich super wertvoll und ich habe das auch schon immer so beherzigt zu sagen, hey, wenn ich dem Kunden entgegenkomme ein Stück, dann erwarte ich auch ein Entgegenkommen seinerseits, sei es, ich sag mal, verändertes Zahlungsziel, ein anderes Volumen oder eine Veränderung der Rahmenbedingungen, was auch immer. Okay, verstanden. Gelten noch so diese alten Harvard-Prinzipien, so Harvard-Verhandlungsmodell, so mit Minimal- und Maximalziel, dass man immer so mit so einer Spanne auch in eine Verhandlung hineingehen soll, dass ich für mich einen Spielraum habe, aber auch weiß, wann das Ende der Stange erreicht ist?
Absolut. Also das ist ohnehin wichtig. Also das ist unabhängig vom Harvard-Konzept, ist das einfach ein Verhandlungsbasic, das wirklich jeder als Grund, also wirklich als wichtigsten Punkt in der Vorbereitung durchdenken sollte. Das heißt, was ist mein Ziel? Und dann bitte nochmal ein Schlückchen obendrauf. Was ist mein Maximalziel, ohne dass ich mich vorher runterverhandelt habe? Weil das brauchen wir, um einzusteigen. Also ihr seht schon, ne? Also wenn wir jetzt, das ist das Ziel, das ist das Maximalziel. Das heißt, ich habe schon ein bisschen mehr. Und dann gleichzeitig auch, was ist mein Walkaway-Punkt? Und da werde ich immer wieder gefragt, Mensch, ja, wie definiere ich denn jetzt den Walkaway-Punkt, ne? Was ist denn das? Ne? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man jetzt produzierendes Gewerbe ist, wie ich sagen, das Einfachste ist zu sagen, okay, du willst natürlich nicht draufzahlen. Das heißt, du musst mindestens deine Kosten reinholen. Das ist dein absolutes Minimalziel. Es sei denn, und da kommt, ne, das wäre das Finanzielle, dann kommt das Strategische, es sei denn, du willst, dein Ziel ist es, nochmal deutlich mehr Marktanteile zu gewinnen, dann kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, eine gewisse Zeit lang auch unter diesen Kosten zu verkaufen, finde ich persönlich schwierig, muss ich ehrlich sagen, aber es kann eben strategisch sinnvoll sein, wenn du sagst, du möchtest einfach erstmal Marktanteile aufbauen, so mächtig sein, so kräftig, dass du dann eben ordentlich die Preise einziehen kannst. Auch eine Strategie. Und dann gibt es einen dritten Punkt und ich werde eben nicht nur für wirtschaftliche Verhandlungen reingezogen, sondern auch für emotionale Verhandlungen. Also es gibt auch einen emotionalen Walkaway-Punkt, wo du sagst, okay, das kann auch ein Umgang sein, persönlicher Umgang. Es gibt ja auch durchaus Situationen, die auch unangenehm werden können, wo du einfach sagst, okay, es gibt für mich einen Verhaltenskodex, der mir einfach wichtig ist. Und das ist der Punkt, bei dem es einfach emotional keinen Sinn mehr macht. Also es kann zum Beispiel bei Familienzwisten auch sein oder bei Gesellschafter, sag mal in Anführungsstrichen Scheidungen oder Uneinigkeiten oder sonstigen auch persönlichen Auseinandersetzungen sein können, kann eben auch ein emotionaler Walkaway sinnvoll sein. Also finanziell, strategisch oder emotional, das bitte einmal in der Vorbereitungszeit durchdenken. Das heißt, nicht mitten in einer hitzigen Verhandlung nochmal überlegen, ja, aber was ist denn jetzt mein Walkaway-Punkt und den dann ständig verschieben. Das wird euch nicht helfen, weil ihr gar nicht mehr in der Lage seid, das klar zu durchdenken. Wenn dann die Emotionen auch noch hochkochen und ihr kognitiv so beansprucht seid, weil Verhandlungen sind in der Regel kognitiv auch wirklich eine Wahnsinnsherausforderung. Wenn dann noch das Emotionale dazukommt, dann da dann in der Situation einen klaren Kopf zu bewahren und solche Überlegungen zu treffen. Ihr habt weder die Zeit, noch seid ihr wirklich auch kognitiv und emotional in der Lage, das sinnvoll in eurem Sinne zu tun. Deswegen ist es extrem wichtig, das vor der Verhandlung zu machen. Und je ambitionierter ihr unterwegs seid und je mehr Spielraum ihr auch beim Walkaway habt, desto größer ist natürlich euer Verhandlungsspielraum. Und das Gleiche gilt es eben auch für die andere Seite zu machen. Da könnt ihr die andere Seite auch unterstützen. Denn wenn der Spielraum auf beiden Seiten größer ist, ist die sogenannte Zone of Possible Agreement. Das heißt, wenn das hier mein Verhandlungsspielraum ist, also die Hand ist mein Verhandlungsspielraum, das ist das von meinem Verhandlungspartner, ist das, wo sich die Finger berühren, die Zone of Possible Agreement. So, das sieht man jetzt natürlich nur im Video, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ich habe eine Hand unten, eine Hand oben drüber, die sich leicht kreuzen. Und wenn ich die dann runterfahre, da, wo die Finger quasi sich berühren, also die Fingerspitzen bis zur anderen Hand geht, das ist dann in, so gesehen mein Verhandlungsspielraum oder die SOPA, Zone of Possible Agreement. Und das ist natürlich extrem wichtig, diesen möglichst zu erweitern. Und das erlebe ich vor allem in M&A-Verhandlungen, wo einfach der Verkäufer verkauft sein Lebenswerk, sein Baby und hat natürlich vielleicht in seiner Welt einen durchaus adäquaten Preis. Allerdings vielleicht, wenn man die Marktgegebenheit anschaut, vielleicht doch etwas leicht oder deutlich überhöht, was man jetzt sonst am Markt zahlen würde. So, wenn du jetzt auf der anderen Seite einen VC hast oder halt einen Investor, einen etwas, sage ich mal, nüchternen Investor, der ist in der Regel erstmal nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Das heißt, vermeintlich hast du Hände, die sich nicht schneiden. Mhm. Ja, das heißt, mein Job ist es, genau diese SOPA herzustellen. Das heißt, den Mehrwert herauszukitzeln, auch zu zeigen, was bringt denn das Unternehmen, vielleicht auch an unsichtbaren Faktoren, die extrem wertvoll sind. Und was bringt vielleicht auch der Investor mit, was man strategisch gut nutzen kann? Vielleicht hat er Connections ins Ausland, vielleicht hat er auch eine bessere Finanzlinie etc. Also, dass man da vielleicht auch nochmal zusammenkommt und guckt, wie kann man hier eine Brücke bauen zwischen den tatsächlich sehr weit voneinander entfernten Händen vielleicht, dass die Finger sich dann doch wieder ein bisschen berühren und vielleicht auch ein bisschen überschneiden, dass wir noch eine gemeinsame Lösung und einen gemeinsamen Verhandlungsraum auch überhaupt finden.
Das ist spannend, Martina. Ich hatte vermutet, gehofft und befürchtet, dass das Thema so viel Tiefgang hat. Und wenn ich auf die Uhr schaue, hat sich das bestätigt. Ich hatte eigentlich noch 2, 3 Fragen hier auf dem Schirm, aber du kennst ja mein Prinzip, 30 Minuten plus minus, eher plus. Ich habe für mich wieder, obwohl ich ja auch schon lange für mich verhandeln muss, meine ersten Verhandlungserfahrungen habe ich mit meinen Eltern gesammelt, ich glaube wie die meisten Menschen von uns, das Verhandeln nach mehr Süßigkeit, nach mehr Fernsehzeit. Ich glaube, verprofessionalisiert habe ich das bei meinen ersten Flohmarktbesuchen mit meinem eigenen Flohmarktständen. Ich glaube, was ich daraus mitgenommen habe, aus dieser Flohmarktzeit, ist diese Leichtigkeit zu sagen, hey, diese Vase verkaufe ich jetzt für 5 Euro. Und jetzt will der Kunde die runterhandeln auf 1 Euro. Da denke ich, lasse ich mich nicht drauf ein. Im Zweifel nehme ich sie mit und schmeiße weg, weil kein Druck für mich dahinter. Das habe ich noch mitgenommen. Aber ansonsten hat das natürlich andere Dimensionen angenommen für uns Erwachsene im 4-, 5-, 6-, 7-stelligen Bereich und teilweise höher. Von daher, Martina, waren das super wertvolle Hinweise in der Kürze der Zeit. Das ist immer eine große Herausforderung. Aber du hast das, wie ich finde, super auf den Punkt gebracht. Würdest du auch mit Blick auf die Zukunft, KI ist ja immer so ein Thema, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch so einen Tipp mit auf den Weg geben. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie künftig verhandeln, ob mit einem Chatbot oder noch mit einem realen Menschen?
Worauf Sie achten sollen? Bei beiden gilt herauszufinden, worum es wirklich geht, weil auch ein Chatbot wird gefüttert sein, ne, mit tatsächlich den Bedingungen. Da ist es vielleicht sogar noch einfacher, ne? Die meisten sagen, Gott, das ist total furchtbar, wenn ich mit dem dann verhandle, das ist ganz schlimm, weil da habe ich ja keinen Menschen. Ich bin immer ein Fan, Chancen zu sehen, statt Nachteile oder Schwächen. Und das Schöne ist, wenn du ihm die richtigen Fragen stellst, dann kann er dir auch die geeigneten Antworten geben, weil er kann sie dir sehr präzise geben. Das heißt, worauf kommt es euch wirklich an? Was ist für euch ein gutes Projekt? Und wonach bewertet ihr beispielsweise, ob das Projekt gut lief oder nicht? Und dann merkst du ja schon, okay, ist der gefüttert mit zum Beispiel die relevanten KPIs oder nicht? Und ansonsten hast du ja auch jede Möglichkeit zu sagen, oh, da ist euer Chatbot an die Grenzen gekommen. Ich glaube, das wäre aber schon nochmal wichtig, wichtig für den Projekterfolg, dass wir da nochmal sprechen und kannst dann wieder den Menschen reinholen und sagen, Mensch, das ist für den Projekterfolg doch extrem wichtig, wenn wir es hier nochmal austauschen, damit wir die richtigen Weichen legen in eurem Interesse. Du siehst, was jetzt wieder passiert. Ich baue hier wieder den eleganten Mehrwert auf. Es geht nicht um mich, dass ich keinen Bock habe auf ein Chatbot. Klammer auf, könnte natürlich der Fall sein, Klammer zu, sage ich so nicht. Sondern es geht immer um den Mehrwert und immer um das Interesse deines Auftraggebers, das Interesse deines Gegenübers und sicherzustellen und ihm auch klar zu machen und zu übersetzen, warum das, was du möchtest, einen noch viel größeren Mehrwert für ihn bringt. Das heißt, wenn ich euch was mitgeben kann, ist, wenn ihr etwas unbedingt haben wollt, verknüpft es mit etwas, was die andere Seite unbedingt haben will oder vielleicht sogar noch mehr haben will als ihr. Und dann ist es tatsächlich einfach ein klassischer Flow. Das heißt, sobald es um dieses Thema geht oder sobald es um das Thema des anderen geht, was er unbedingt will, checkt er, er kriegt das nur, wenn er das quasi in Symbiose mit eurem Punkt macht. Und dann müsst ihr da gar nicht groß verhandeln, sondern das ist gesetzt. Es ist ein bisschen abstrakt, aber wenn ich dann in einen konkreten Verhandlungscase gehe mit meinen Klienten, wird es immer relativ schnell klar, was ich damit meine.
Mir ist es auch sofort klar geworden, ich denke auch den meisten Zuhörenden, es geht eben nicht nur um das reine Verhandeln, sondern das Einbetten in den Gesamtkontext, den Kunden von den Vorteilen zu überzeugen, ihn zu begeistern. Und damit sprichst du mir aus dem Herzen, nicht umsonst bin ich Experte für kundenzentrierten Vertrieb. Und das hat super gematcht. Martina, danke, dass du dabei warst. Ich danke für die tollen Insights.
Sehr gerne, Armin. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.